Ich lese den Predigttext aus Römer Kapitel 3, Vers 21 bis 28. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und dem Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt sei. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelt so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein. Denn das geschah nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Der Paulusbrief an die Römer behandelt sehr tiefgreifend die Einzigartigkeit des Evangeliums, dessen Gnade und der Auswirkung auf den Menschen. Die folgenden Verse des Predigttextes zeigen auf, in welcher Gottesbeziehung nun die Christen im Gegensatz zu den Gläubigen in der Zeit des Alten Testaments stehen. Es war und ist ein Skandal für viele Menschen, dass Gott seine Verheißung auf diese Art und Weise erfüllt hat. Durch die 10 Gebote und die vielen gesetzlichen Bestimmungen, insgesamt 613, die für Juden einzuhalten waren, hat Gott mit dem Evangelium, dem Sühnetod Jesus am Kreuz, alles durcheinander geworfen. Nun sollen nicht die Gesetze bzw. auch die Opfer entscheidend sein für die Nähe Gottes, sondern man wird ausschließlich gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus bzw. seine Rettungstat. Es ist ja in der frühesten Menschheitsgeschichte bei den Völkern Brauch gewesen, dass sie ihren jeweiligen Göttern Opfern gebracht haben. Auch bei den Juden war es nicht anders. Die Gesetze und Opferrituale sollten die Menschen von ihren Verfehlungen reinigen, die Ehrfurcht vor Gott bewahren, insbesondere auch die alljährlichen Feste zur Erinnerung an die Taten Gottes, wie die Befreiung des Volkes aus Ägypten. Aber trotz all dieser Vorschriften wurde Gott nach einiger Zeit immer wieder vergessen. Das fiel auch den Nachbarvölkern auf, die das Volk Israel beobachteten. Sie verstanden, dass dieser Gott der Juden sein Volk schützte, wenn sein Volk ihm treu war. Dann war das Volk unbesiegbar. Wurde das Volk aber abtrünnig, dann ließ Gott zu, dass die Feinde Israels in das Land eindringen konnten. Also warteten sie, bis es untreu wurde, um es dann anzugreifen. Das ist schon erstaunlich, wenn andere Völker damit kalkulieren konnten. Sie haben erkannt, dass dieser Gott ihren Götzen vollkommen überlegen war. Interessanterweise konnten sie aber daran den allmächtigen Herrn auch nicht erkennen und ihm die Ehre geben. Leider war das Volk Israel die Schwachstelle. Gott sagte einmal zu seinem Volk: Habt ihr je gehört, dass ein Volk seinen Götzen untreu geworden war? Israel war es. Das ist wahrlich seltsam. Die anderen Völker blieben ihren Götzen, die auch sehr grausam waren, treu. Da gab es schreckliche Menschenopferkulte. Deswegen hat Gott ja das Land Kanaan in die Hand seines Volkes gegeben, um gerade die Völker mit ihren schlimmen Götzen, vor den Juden zu vertreiben. Aber Israel wurde durch seine Untreue immer wieder von Gott verstoßen. Es ist eine zu weiten Teilen sehr traurige und dramatische Völkerchronik. All die Bemühungen Gottes, sein Volk dauerhaft als sein Volk zu etablieren, in dieser Welt scheiterten. Dann die Propheten, die immer wieder ermahnten, sich Gott anzuvertrauen. die Gottes Gerichte ankündigten und darüber getötet und dafür getötet wurden. So viele Könige, die taten, was Gott missfiel. Die Prophezeiung eines Erlösers sollte dem Volk Hoffnung machen auf eine Zeitenwende, und die geschah, aber auch so ganz anders, wie sich die Menschen das dachten. Mit Jesus kam eine Zeitenwende. Sein Wirken und Sterben bewirkte eine neue Identität des Menschen vor Gott, nicht nur für die Juden, für die ganze Welt, wie Dietmar das schon sagte. Das Volk Gottes im Alten Testament war unter dem Gesetz gestellt. Ihr Verhältnis zu Gott war die Knechtschaft. Die Knechtschaft ist das Gesetz, unter dem man zu dienen hat. Die Tieropfer der Priester führten dem Volk vor Augen, dass es immer wieder schuldig wurde und der Vergebung bedarf. Die Rituale zur Entsühnung konnten den Menschen zeitweise in die Nähe Gottes bringen, aber auch hier war seine Nähe für die Menschen beängstigend. Es ist ein heiliger Gott, und als solches hat er sich Israel gegenüber gezeigt. Als das Volk Israel während seiner Wüstenwanderung am Berg Horab ankam und sein Anführer Mose dort die Gesetzestafeln von Gott erhielt, war es für das Volk kaum zu ertragen. Das Reden Gottes, das mit Blitze und Donner einherging, war so mächtig und unheimlich, dass sie dachten, sie müssten sterben. Nun hat Jesus für uns Menschen ein sündenfreies Leben vor Gott geführt. Er hat die Gebote und die Ordnungen aus dem Alten Testament erfüllt. Gott hat ihn zum Erlöser bestimmt, um uns aus der Sünde zu befreien, welches uns durch das Befolgen der Gesetze unmöglich gewesen wäre. Jesus hat für uns dieses Leben gelebt, das vor Gott gerechtfertigt ist. Jesus ist auch das letzte vollkommene Opferlamm, dessen Tod uns mit Gott versöhnt. Ein Mensch, der sich auf Jesus beruft, wird von Gott angenommen. Er ist kein Knecht mehr, sondern Kind Gottes. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ein Bekannter sagte mir einmal, als ich ihm auf das Thema Glauben ansprach, dass Gott uns doch dies deutlich zeigen könnte, welchen Weg wir gehen sollen, um für Gott gerecht zu sein. Er meinte es so, dass er so deutlich das zeigt, dass niemand daran zweifeln könnte. Aber das ist ja genau diese Situation, welche mit dem Volk Israel geschah. Gottes Macht, er führte sie als Wolkensäule am Tag und als Feuersäule in der Nacht, als sie in der Wüste waren und sie doch wieder sündigten. Sichtbare Macht Gottes durch Schutz vor den kriegerischen Nachbarn, und das Volk vertraute trotzdem auf andere Götter. Sichtbare Macht Gottes im Tempel, als seine Herrlichkeit vor dem Propheten Jesaja erschien und der Prophet erschrak fast zu Tode, weil ihm seine Unreinheit vor Gott gewahr wurde. Aber er lässt ihn von einem Engel reinigen und fragt ihn, ob er ihn als Prophet berufen könnte. Was sehen wir hier daraus? Gott will uns nichts übertünchen. Gott fragt Jesaja zum Beispiel, ob er ihn als Prophet für das Volk senden dürfe. Wir sind vor Gott freie Geschöpfe. Gott hätte keinen Gefallen daran, uns wie Marionetten zu dirigieren. Er lässt uns unseren Willen. Ein Problem und eine Chance zugleich. Zu Mose sagte Gott einmal, als er begehrte, ihn von Angesicht zu sehen, dass er dies nicht könnte, dass es kein Mensch überleben würde. Wenn Gott uns also so erscheinen würde, dass wir keine andere Wahl hätten, dass Leugnen und Wegsehen unmöglich wäre, siehe, dann wäre es auch um uns geschehen. Darum ist diese Distanz auch wichtig, weil die Menschen in ihrem noch unerlösten Zustand die Heiligkeit Gottes nicht ertragen können. Gott will ein williges Herz. Es ist ihm enorm wichtig, dass man ihm vertraut. Die Beziehung mit Gott und den Menschen ist immer ein beiderseitiges Einverständnis. Und nun kommt dieser neue Weg, der Weg des Glaubens. Wie es im Römerkapitel gesagt wird, ein Weg, der übereinstimmt mit dem Gesetz und den Propheten. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Es gibt eine bekannte Weisheit: Was du glaubst, an das bist du gebunden. An welche Religion du glaubst, wird dein Leben bestimmen, indem du deren Lehren befolgen wirst, um nicht mit dessen Gott in Ungnade zu fallen. Du wirst bestimmte Regeln befolgen und nach außen hin ein gewisses Erscheinungsbild haben. Es kann dich zum Helfer, es kann dich aber auch zum Mörder machen. Aber nun macht uns der Glaube an Christus frei. Er macht uns zu Gottes Kindern. Hier findet eine tiefgreifende Veränderung statt. Es ist, ich will es mal so sagen, eine Herz-OP. Das steinerne Herz wird von uns genommen und ein fleischernes kommt hinein, wie es Dietmar im Eingang aus dem Hesekiel-Kapitel schon mal vorgelesen hat. Es ist natürlich geistlich gemeint. Für Gott sind wir ohne seinen Sohn Jesus Christus tot, weil Gott es auf diesen konkreten Glauben abhängig macht. Kein anderer Gott, kein anderer Glaube, keine noch so großen Werke eines Menschen können ihn mit dem wahrhaftigen, allmächtigen Gott in Verbindung bringen, als allein der Glaube an Jesus Christus. Der Heilige Geist stellt diese Verbindung mit Christus her. Wie kommt diese Verbindung zustande? Gott sagt in Jeremia Kapitel 29, Vers 13, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Es gibt eine Suche des gefallenen Menschen nach Gott, aber es liegt an Gott, dass er sich finden lässt. Aus unserer eigenen Kraft können wir Gott nicht finden. Es geht von ihm aus. Ein Mensch hört das Evangelium und Gott bewirkt durch seine Worte in ihm Sehnsucht nach der Liebe und dem Leben, das ihm bisher fehlte. Der Heilige Geist klopft an Menschenherzen. Das tut er ganz individuell. Und jeder, der Christ wurde, der hat sein eigenes persönliches Bekehrungserlebnis. Der Teufel hält natürlich auch dagegen und versucht, die Menschen davon abzubringen. Es ist ein geistlicher Kampf, der da stattfindet. Hier geht es nicht mehr um ein bloßes Fürwahrhalten der Existenz Gottes, sondern hier heißt Glaube, nicht nur glaubst du an Gott, sondern glaubst du Gott. Glaubst du das, was er in der Bibel uns Menschen offenbart hat? Dass Christus der Heiland ist, der Sohn Gottes. Lässt du es zu, dass Jesus dein Leben bestimmt? Und dann wird dieser Glaube sehr konkret. Dann können wir nicht Allah, Manitou und andere Gottheiten daneben stellen und sagen, die Wege Gottes sind vielfältig. Dann ecken wir an gegen die Götzen unserer Zeit, nämlich Vielfalt und Beliebigkeit. Wer sich gegen diese wendet, wird als diskriminierend eingestuft, ein Begriff, der heute gerne und inflationär verwendet wird, um zum Beispiel Diskussionen im Vornhinein abzuwürgen und Menschen zu stigmatisieren. Ich nenne an dieser Stelle nochmal die alte Weisheit: An was du glaubst, bist du gebunden. Wenn Vielfalt und Beliebigkeit die Götter sind, so müssen sie geschützt werden und jeder, der sie hinterfragt, gilt als Feind der Wahrheit. Eine Folge der Verdrehung, die der Teufel von Anbeginn an gegen die Menschheit angewendet hat, um sie zur Revolution gegen Gott zu treiben. Ich spreche hier einmal von zwei Früchten. Es gibt ja die erste Frucht, das war ja die Frucht vom Baum der Erkenntnis, mit der der Teufel Eva verführte, es sie also schmackhaft machte, gegen die Anweisung Gottes zu handeln. Die zweite Frucht ist jene, die Gott anbietet. Das ist das sündenreinigende Blut Jesu, das für unsere Schuld vergossen wurde und uns wieder zu ihm zurückbringt. Nun wirkt der Teufel genau andersherum. Er versucht nun jeden davon abzubringen, diese zweite Frucht an sich zu nehmen. Diese Frucht stellt er als bitter dar, als unverdaulich, als Lüge, dem Leben und dem Spaß fremd. Und diese zweite Frucht mag auch hässlich erscheinen, weil sie umkämpft wird, geleugnet wird, weil viele verschiedene Christen in dieser Welt Verfolgung erleiden wegen ihr, ja sogar manchmal bis in den Tod. Aber das hat ja Jesus selbst nicht verschwiegen, ebenso wie er seinen Jüngern seinen Tod angekündigt hat. Und sein Tod war grausam. Das Evangelium wird auch als verschlungener Sieg bezeichnet. Dieser Sieg ist so anders wie andere Siege, die von den Tribünen der Welt aus den Gewinnern eines Wettbewerbs mit lautem Hurra-Geschrei ausgerufen werden. Nicht, wenn die erfolgreiche Fußballmannschaft von ihren Fans überall gefeiert wird, mit Getöse und mit Autokorsos. Nein, hier wurde der Sieg der Siege errungen am Kreuz von Golgatha, ausgerufen durch den Todesschrei vom geschundenen Jesus, verlassen von seinen Jüngern, sogar von Gott. Ein Ort voller Grausamkeit und Verzweiflung. Prophetisch berichtet schon Jesaja in Kapitel 53, Vers 2 bis 4 davon. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ganze Heilsgeschehen, wenn ich mir das betrachte, es scheint so gegensätzlich zu laufen, als das, was die Welt unter Sieg versteht. Es ist fernab von dem Verständnis, was die Menschen als Gottes Allmacht verstehen. Ja, diese Frucht mag hässlich erscheinen, denn sie verlangt entgegen dem natürlichen Egoismus des Menschen eine Demut, ein Eingeständnis seiner Unfähigkeit, mit der eigenen Kraft vor Gott bestehen zu können. Das zieht den Hass der Welt auf sich. Und nicht zuletzt verlieren viele Christen oft ihren Ruf, ihre Familie, ihre Heimat oder leben in Armut. Aber alle, die diese Frucht angenommen haben, werden zu Kindern Gottes. Eine neue Kreatur. Sie haben eine neue geistliche Familie, Brüdern und Schwestern in Christus. Sie bekommen den Frieden Gottes in ihren Herzen, die Verheißung, nach dem Tod in seiner ewigen Herrlichkeit zu leben, die Heilsgewissheit. Sie bekommen die Kraft und den Beistand von geistlichen Geschwistern und vor allem von Jesus selbst in ihrer Lebenssituation. Sie nehmen den Weg des Heils auf sich, mag er noch so beschwerlich sein, weil die Frucht den Frieden bringen wird, der allen Verstand übersteigt. Das Kapitel im Römerbrief wiederholt im Schlussvers nochmal die Kernaussage. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Eigentlich kann man das nicht oft genug sagen, weil man auch als Christ davor nicht bewahrt ist, in das gesetzliche Denkmuster zurückzufallen. Es kann zum Beispiel eine geistliche Bequemlichkeit sein. Wenn man ein schlechtes Gewissen hat, sich schuldig fühlt und dies mit Jesus nicht besprechen möchte. Man blendet es in seiner Gebetszeit aus, vielleicht ist man auch nicht bereit, jemanden zu vergeben. Dann neigt man dazu, sich das Gewissen freizukaufen durch besondere Spenden, Fasten, zusätzliche Dienste für die Gemeinde. Dies kann eine versteckte Gesetzlichkeit sein, die anderen oft gar nicht auffällt. Also lieber etwas Frommes tun, aber nicht vor Jesus so diese dunklen Sachen bringen, die einen beschäftigen. Es kann auch Unsicherheit sein. Ich glaube, dass das sogar am meisten Fall ist, wenn es um das Alleinstellungsmerkmal des Kreuzes geht. Es gibt nach wie vor immer wieder autoritär wirkende Leiter bzw. Prediger, die die Gesetzlichkeit des Alten Testaments vertreten und sie weiterhin auch für Christen propagieren. Es entsteht dann eine Verwirrung. Meistens sind es nur einzelne jüdische Gesetze, die dann übernommen werden, wie das Befolgen von bestimmten Speisegeboten oder bestimmter Feiertage. Und dann sollte man hinterfragen, warum gerade die und dann nicht noch die restlichen Gesetze dann befolgt werden müssten, da man sich ja gerade von der Gnade wieder verabschiedet hat. Es ist eine entschiedene Sache. Man macht das Evangelium unwirksam, wenn man nur ein Gesetz wieder dazu führt. Dann misstraut man doch dem Erlöser Jesus Christus. Das wird oft theologisch so tiefgreifend argumentiert mit vielen Bibelstellen. Lassen Sie sich nicht davon beeinflussen. Lassen Sie sich von keinem noch so guten Redner Ihr Heil, das allein in Christus liegt, wieder absprechen. Paulus warnt eindrücklich davor, in Gesetzlichkeit zurückzufallen. Wir werden unsicher in unserer Beziehung mit Jesus und haben ein schlechtes Gewissen. Die Lieblosigkeit in solchen Gemeinden nimmt zu, die Gesetzlichkeit wieder angenommen haben. Und ich komme jetzt nochmal zu dem wesentlichen Punkt, was den Glauben betrifft. Jesus wurde von einem Lehrer des Gesetzes gefragt, was denn das höchste Gebot sei. Wir lesen in Matthäus Kapitel 22, Vers 37 bis 40. Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir sehen hier, was Gott wirklich wichtig ist, nämlich Liebe. Und dieses ist im Glauben der wichtigste Bestandteil. Es ist die Liebe zu dem Herrn, die uns in die Stille mit ihm treibt. Es ist die Gemeinschaft mit ihm, die wir täglich aufsuchen, um uns in ihm zu stärken und von ihm zu lernen. Die Anbetung, der Lobgesang, ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Und nicht zuletzt die Liebe untereinander. Jesus sprach zu seinen Jüngern dies in Johannes Kapitel 13, Vers 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr untereinander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nochmal aus Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Von seiner Liebe, von seiner Kraft leben wir, bitten wir, flehen wir, lobpreisen wir, beten ihn an. Der Glaube betrifft unser ganzes Menschsein. Wir sind Kinder Gottes, wir haben allezeit Zugang zum Vaterhaus, was das Volk im Alten Testament nicht hatte. Aber unsere Verantwortung durch diese Freiheit ist umso größer. Wir lesen in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Wir wissen, auch wenn wir durch falsches Verhalten nicht aus dem Vaterhaus geworfen werden, so hat es doch Folgen für uns. Denn wie ich mich verhalte gegenüber Mitmenschen, gegenüber dem Staat, wie ich mich ernähre und so weiter, zieht entsprechende Konsequenzen nach sich. Wir sind verantwortlich, auch und gerade, wenn wir Christen sind. Ebenso der Umgang mit seinen geistlichen Geschwistern. Man kann für sich selbst die Sicherheit haben, zum Beispiel Alkohol zu trinken, Fernsehen zu schauen oder an der Börse zu spekulieren. Für manch anderen wäre es eine Belastung. Darum sollte man Geschwister nicht willentlich damit konfrontieren. Dann ist es besser, wie auch Paulus sagt, lieber keinen Alkohol in Anwesenheit von empfindsamen Geschwistern zu trinken. Man kann theologisch recht haben und doch wieder nicht, wenn ich durch meine Freiheit meine Geschwister belaste. Alles lasst mit Liebe geschehen. Umgekehrt gilt das auch. Hier ist ein Entgegenkommen gefragt auf beiden Seiten. Das heißt, den anderen auch nicht durch ständiges Hinterfragen in Gewissensnöte zu bringen, der seine Freiheiten im Herrn hat. Ich gönne meinen Geschwistern alles, was sie vor Gott in Dankbarkeit annehmen können. Zum Schluss. Durch die Liebe sind wir aufgerufen, unsere Beziehung mit Jesus lebendig zu halten, mit ihm Zeit zu verbringen, gemeinsam und allein, bewusst mit ihm durch den Alltag zu gehen, mit ihm Situationen des Alltags und Handlungsweisen zu besprechen. Wir sind eigenständig in Christus. Der Glaube macht uns um uns unsere Schwäche bewusst, wie sehr wir Gottes Kraft und Weisheit brauchen. Wir haben keinen Grund für Stolz, wir sind Beschenkte der Gnade Gottes ohne eigenen Verdienst. Amen.